Bernhard, letzte Sonntag hat predigt, eine hervorragende Predigt und hat dann gesagt, das ist eigentlich wieder der Doppelpunkt und die Hauptsache und jetzt ab heute, oder, was die Offenbarung betrifft. Und ich glaube, tatsächlich ist es ein bisschen so, das, was wir uns so landläufig unter der Offenbarung vorstellen, eben, dass es so ein bisschen aufgezeigt wird, was in dieser Weltgeschichte abläuft, das geht ab dem Kapitel 6 los. Aber der Doppelpunkt ist eben auch wichtig und das, was vor allem Doppelpunkt ist, weil da zeigt eigentlich, wer das Sagen hat und wer spricht. Und das ist absolut entscheidend. Die ersten 5 Kapitel sind so wichtig, damit man dann auch hindurch versteht, was in der Offenbarung so abgeht. Kürzlich hat mir jemand gesagt, er mag die Offenbarung überhaupt nicht, weil er hat den Eindruck, jeder legt die Offenbarung ein bisschen so aus, wie es ihm gerade passt. Weil das wirklich ein bisschen die Offenbarung kann Verwirrung auslösen, mache ich heute ein Angebot. Ich tue 2 Sachen vorstellen, die uns helfen, ein bisschen wie auf einer Metaebene mal das ganze Sache noch mal ein bisschen anzuschauen. Um was geht es überhaupt und warum sagen manche Leute, es ist so und andere, es kommt anders. Das Erste, was ich mir vorstellen kann, ist eine Abschlussarbeit, eine IGW-Abschlussarbeit, die zufälligerweise Weitsicht heisst, wie unser Jahresthema. In dieser Arbeit, ihr seht übrigens den Link auf eurem Gottesdienstzettel, wo man das selber herunterladen kann. Es hat aber auch 10 Exemplare dahinter und man kann auch noch bestellen, wenn man so eins möchte mitnehmen. Dort drin werden 3 Endzeitmodelle vorgestellt. Die verschiedenen Modelle betreffen vor allem das 1000-jährige Reich, wie das einzuordnen ist. Und dann, aufgrund von den 3 Modellen, werden 11 Elemente von der Endzeit beschrieben und wie die, je nachdem, was man vom Modell, das man anhängt, wie die in der Reihenfolge ablaufen. Die erste Hälfte geht um das und die zweite Hälfte ist dann, wie man das Ganze ein bisschen visualisieren kann. Aber es ist eine riesige Hilfe, um überhaupt einmal zu verstehen, was gibt es überhaupt für Ansatzpunkte und warum wird auch die Offenbarung nicht von allen genannt, ganz genau gleich ausgelegt. Die Idee ist, dass ich mal wieder einen Abend anbieten würde. Ich stelle mir so vor, Ende Mai, Juni so, wo wir über das reden können. Also wo wir, die Interesse haben, sagen, hey, ich habe eine Funke Hoffnung, ich habe eine Funke Interesse an Theologie, an der Offenbarung, weil braucht nicht wahnsinnig viel. Man muss ein bisschen reinkommen, vielleicht ist es am Anfang ein bisschen verwirrlich von der Begrifflichkeit, weil ich weiß nicht, warum das Theologie immer mit so vielen Fremdwörtern arbeiten muss. Aber man kommt rein. Und da wäre eine riesige Chance, um miteinander mal darüber zu reden, warum kommen verschiedene Leute, verschiedene Meinungen und ich würde auch an dem Abend verraten, an was das ich anhängen tue. Und was die Gründe sind. Das Problem ist ja, oder, es gibt für jeden von diesen 3 Modellen gibt es Männer, die viel gescheiter sind als ich und Frauen, die viel gescheiter sind als ich, wo das vertreten tun. Da macht es ein bisschen schwierig. Aber auch wieder einfach. Und man kann sagen, hey, wir können auch mit dem Herzen mal anhören. Wo glaube ich, dass ich am wenigsten die Bibel hineininterpretieren muss, und was könnte der Sinn, was könnte die Botschaft von Jesus gewesen sein in der Offenbarung? Also das ist das Erste. Wie gesagt, hinten am Tisch, an extra Tisch aufgestellt, hat es 10 Exemplare und eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man auch noch eins ausdruckt will. Wenn man es selber möchte ausdrucken, dann kann man auf den Link gehen und das selber machen. Das Zweite ist das Buch. Der Triumph des Lammes hat 6 Stück dahinter. Das ist eine Auslegung von der Offenbarung. Gleichzeitig hat es etwas ganz Interessantes in dem Buch, also auch Kurzzusammenfassungen und so weiter. Und ganz am Schluss in dem Anhang hat es ein kurzes Kapitel, die 4 Auslegungsschulen der Offenbarung. Also, jetzt wird es wirklich kompliziert. Es gibt 3 Endzeitmodelle mindestens, oder? Wo man die ganze Endzeit so einordnet, damit mit dem 1000-jährigen Reich. Und dann gibt es noch 4 Auslegungsschulen von der Offenbarung. Auch das, wenn jemand wirklich Interesse hat, ein Buch kostet aber 34,90 Franken. Wenn jemand Interesse hat, dann sagt, aber ist eine gute Auslegung von der ganzen Offenbarung, die man auch versteht, im heutigen Deutsch, dann nehmt ihr so ein Buch mit. Und auch über das möchte ich mal reden. Also vielleicht am gleichen Abend oder am zweiten Abend, dass man sagt, warum leitet man die Offenbarung so verschieden aus? Also das wäre ein mega spannendes Angebot. Und ich möchte euch einladen, da, wenn ihr ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer möchtet, hier vorbeigehen, könnt nicht einfach nur verwirrt sein und sagen, warum erzählt jetzt der da? Ich habe in dem und dem Buch Sander gelesen. Ich kann euch ganz genau sagen, warum dass jemand anders eine andere Meinung hat. Das ist relativ einfach. Das ist mein Angebot heute Morgen. Wichtig ist sicher, dass die Leute, die dann an diesen Abend kommen, dass die auch ein bisschen vorbereitet sind, dass sie ein bisschen wissen, von was man redet. Das wäre wichtig. Wenn es um zukünftige Sachen geht, gehen unsere Fragen immer nach dem Wenn. Wir wollen immer wissen, wenn passiert etwas. Das wäre ja auch spannend. Die Jünger von Jesus in der Endzeitrede in Matthäus 24 haben schon gefragt, wenn wird denn das alles passieren, was du da erzählst? Doch die Frage ist von Jesus nie beantwortet worden. Bezüglich Wiederkunft von Christus gibt es, und somit vom Ende dieser Welt, gibt es in der Bibel drei Aussagerichtungen. Die erste ist, Christus wird früher kommen, als man meint. Das wird für viele eine unangenehme Überraschung sein, andere hingegen wird es freuen. Das zweite ist, Christus wird später kommen, als man meint. Darum müssen seine Leute, seine Nachfolger, seine Freunde, wie es der Marcel am Anfang gesagt hat, die, die mit Jesus unterwegs sind, bereit sein auszuharren, selbst wenn er sich scheinbar verspätet. Und das dritte ist, es gebührt uns nicht zu wissen, wenn Christus wiederkommt. Die Versuchung ist aber gross. Wenn Jesus, was Jesus über die Zukunft offenbart, die haben drei praktische Gründe. Das erste ist, es soll uns festigen, damit wir durchhalten. Das zweite ist, es soll uns zur Evangelisation ermutigen. Evangelisation bedeutet, die gute Botschaft von Jesus weiterbringen, den Menschen erzählen. Und es soll uns aufrütteln, damit wir stets wachsam sind. Der Johannes ist in den Himmel berufen worden, damit er schauen konnte, was auf dieser Welt passiert. Und dort im Himmel hat er die Schriftrolle gehabt, das ist jetzt ein Buch, aber er hat eine Schriftrolle gehabt mit 7 Siegeln. Und niemand war würdig, um das Buch mit diesen 7 Siegeln aufzumachen. In dem Buch oder in der Schriftrolle mit diesen 7 Siegeln, da steht Inhalt drin, was in dieser Weltgeschichte wird passieren. Und um das geht es heute. Heute geht es um diese 7 Siegel, die da drauf sind. Er sieht das Lamm, Jesus, der würdig ist, die Schriftrolle aufzumachen. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Der Taktgeber von der ganzen Weltgeschichte ist Jesus. Doch anstatt unsere Fragen nach dem Wenn, Was und Wie zu beantworten, zieht sich das Öffnen von diesen Siegeln in die Länge. Die Voraussagen, die durch das Aufbrechen von diesen 7 Siegeln sichtbar werden, werden auch als Siegelgericht bezeichnet. Gericht im biblischen Sinn sind keine Aburteilungen, sondern Heimsuchungen. Da geht es nicht um Vernichtung, sondern geht es um Heimsuchung. Gott sucht Menschen heim in Gemeinschaft mit sich selber. Früher noch, wo es noch nicht so 10 Stahllegierungen gegeben hat, da ist einmal passiert, wenn Bauern gepflügt haben, dass sie an einem grossen Stein angestoßen sind und dass sich der ganze Pflug verzogen hat. Und dann hat der Pflug neu gerichtet werden mit einem schweren Hammer und mit einem Gegengewicht ist der wieder gerichtet worden, damit er eine Schnur gerade Furchen können ziehen. Das ist Gericht. Und darum sind auch Ziegelgerichte da, um uns Menschen wieder in die Originalform zurückzubringen. Das ist ganz wichtig, dass wenn man das Wort Gericht hört, da geht es nicht darum, dass Gott einfach destruktiv seinen Zorn rauslässt und endlich mal abrechnet mit all dem Bösen auf dieser Welt, sondern es geht um Heimsuchung. Ums Bringen, zurückbringen in die Originalform. Also jetzt ist Hochspannung im Himmel, währenddem das Lamm, das Bild von Jesus, das Symbol von Jesus, die Siegel eröffnet. Die ersten 4 Siegel sind die sogenannten apokalyptischen Riter. Verrücktes Wort, apokalyptische Riter. Seht ihr auf dem Bild. Die sind auch ganz oft von den Künstlern dargestellt worden, wie die so etwas ausgesehen hätten können. Sieht schlimm aus, das ist halt eben apokalyptische Symbolik. Da macht man immer ein bisschen Angst, ist ein bisschen düster und so. Und die ersten vier Siegelgerichte, sind die vier apokalyptischen Ritter, die bilden so eine Einheit miteinander. Die sind durch zwei Merkmale miteinander verbunden. Bei jedem Siegel befiehlt eins von den lebendigen Wesen mit Donnerstimme, die am Thron stehen, mit Donnerstimme, komm. Und da merken wir wieder, die vier apokalyptischen Ritter, die kommen nicht aus eigener Regie. Die haben nicht die Macht, selber etwas zu unternehmen auf dieser Welt, sondern auf das Kommen, auf das göttliche Kommen, werden sie aktiv werden und erscheinen. Dann wird immer zuerst das Pferd und seine Farbe beschrieben, dann der Ritter und seine Bedeutung. Die ersten vier Siegel zeigen, mit welchen Mitteln das Lamm, das richtet, das Gericht macht, gegen die, die seiner gerechten Herrschaft widerstehen und seine Gemeinde bedrängen. Zuerst kommt der Ritter auf einem weißen Pferd. Er hat einen Bogen und einen Siegeskranz. In der Offenbarung 19, ein paar Kapitel später, erscheint wieder ein weißes Pferd. Und dort ist es eindeutig Jesus, der auf dem Pferd reitet. Darum gibt es Ausleger, die es wiedererkennen, auch das ist Jesus. Aber ich glaube nicht, dass der Ritter Jesus selber ist, sondern ein Gerichtswerkzeug. Wegen der Ähnlichkeit mit Jesus identifizieren andere Ausleger wiederum den ersten Ritter mit dem Antichrist. Ich kann heute Morgen nicht alles erklären von den schwierigen Begriffen, die ich brauche, das kommt später. Der Antichrist. Aber ist vielleicht auch so ein Begriff, den ihr schon gehört habt. Der wird bildlich gesprochen auf einem weißen Pferd vom Frieden reiten. Er wird die Friedenswelle benutzen, um zur Macht zu gelangen. Jemand hat geschrieben, in einem 15-jährigen Kommentar, er wird an die Spitze der europäischen Gemeinschaft kommen. Immer interessant, wie konkret, dass Leute wissen, wo genau die Leute sind. Weil halt die EU, oder? Am 25. März, das war erst etwa vor zwei Wochen, hat die EU ihre 60-jährige Bestehung gefeiert. Dabei haben 27 Mitgliedstaaten in Rom haben die Erklärung von Rom unterschrieben, wo sie sich erneut zu Frieden, Freiheit und Wohlstand in einem gemeinsamen Europa bekannt haben. Als ich noch Bub war, hat es auch so einen Vortrag über die Endzeit und da hat es auch immer geheißen, so der Antichrist und EU, das ist so das Gleiche. Und da sind glaube ich, so knapp 10 Mitgliedstaaten gewesen. Und jetzt geheißen, wenn es dann 12 sind, ich weiß gar nicht mehr recht, warum das da 12 müssen sein, dann ist eigentlich das Zeichen, dass jetzt der Antichrist da ist. Unterdessen sind es 27, hat also nicht gestimmt. Ich glaube nicht so die Auslegung, ehrlich gesagt. Die dann an den Abend kommen, verstehen vielleicht noch ein bisschen besser, warum auch nicht. Weil der Reiter steht zu sehr in einer Reihe mit den anderen und führt die schreckliche Kavallerie von der Gewalt und vom Hunger und vom Tod an. Die weiße Farbe liegt am Vorbild von der Vision von Zacharia. Zacharia 6, kommen auch vier Reiter vor, vier Pferde. Und auch daran, dass das weiße Pferd, Farbe weiß, militärische Sieg symbolisiert. Darum glaube ich, dass der erste Reiter ist ein Porträt von menschlicher Machtgier, der unersättlich durch seinen Herrschaftsbereich galoppiert, um noch mehr Gebiete zu erobern. Die Folge dieser Expansionsbemühungen führen zu kriegerischen Auseinandersetzungen und Knappheit von Ressourcen wie Nahrung und Medizin. Das sehen wir bei den anderen Reitern. Und das wiederum führt dann zu Unterernährung, Epidemien und Tod. Und ich komme zum zweiten Reiter, das ist der Rote. Ihr seht immer noch den Bibeltext, die zwei Verse zu jedem, jetzt genau zwei Verse eingeblendet, ich lese die nicht vor. Ihr seid ja multitaskingfähig. Das ist ein bisschen meine Schwierigkeit bei der Auslegung von der Offenbarung, dass ich mich nicht in den Details verliere. Ich könnte noch viel mehr erzählen, sondern dass man versucht, die grossen Bögen ein bisschen zu behalten. Aber dann wiederum lässt natürlich viele Fragen, die ihr vielleicht habt, auch zurück. Der zweite Ritter sitzt auf einem blut- und feuerroten Pferd. Das grosse Schwert symbolisiert die Macht, den Frieden von dieser Erde zu nehmen und die Menschen dazu zu bringen, sich gegenseitig abzuschlachten. Bei dem zweiten Vers geht es um Krieg und Blutvergießen. Während es beim ersten mehr so ein um die Machtgier geht, also Symbol für die Machtgier der Menschheit. Der Ritter auf dem schwarzen Pferd, das dritte, der hat eine Waagschale in der Hand, mit dem er Getreide abwägen tut. Und dann ist eine Stimme zu hören, die sagt, ein Laib Weizenbrot oder drei Laib Gerste für einen Tagelohn. Und verschwende das Olivenöl und den Wein nicht. Der genannte Preis bedeutet, dass ein Arbeiter seinen gesamten Verdienst für seine Brotversorgung aufwenden muss. Extreme Inflation. Die Verteuerung beruht auf einem extremen Versorgungsengpass, wie das Stichwort Hungersnot beim vierten Ritter zeigt. Allerdings ist auch das Gericht begrenzt. Das finde ich wichtig, dass man sieht, die Gerichte sind begrenzt. Das ist nicht grenzenlos, es wird dann schon mal noch grenzenlos. Aber erst im 6. Da ist nur der Weizen betroffen, Öl und Wein aber nicht. Und das ist ganz, ganz interessant, warum nur Weizen, Öl und Wein aber nicht. Die eigene regionale Landwirtschaft in der Provinz Asia hat die Versorgung mit Olivenöl und Wein sichergestellt. Also das eigene, die regionale Versorgung, dort war kein Engpass gewesen, aber das, was musste exportiert werden, aus dem damaligen Ägypten oder auch aus der heutigen Ukraine, aus diesen Orten, ist dort mal so Weizen bereits importiert worden. Also dort, wo globale Vernetzungen im Spiel sind, dort können es heikel werden. Ich finde, das ist auch so eine gute Aussage, wo unsere Ohren und unsere Augen ein bisschen öffnen können. Vielleicht von dem, was auch bei uns abgeht. Das ist das schwarze Pferd. Dann kommt noch das vierte Pferd von den apokalyptischen Reitern. Das ist das fahle Pferd oder das Chloros. Das ist im Griechischen da Chloros. Das ist Chlorophyll. Das ist so ein grün, so ein blassgrün. Das ist eigentlich, wenn man am ganz Sterbensübel ist und dass man erbrechen ist, man sagt, dann hat man so eine grüne Farbe, oder? Das ist so ein bisschen das. Im Vergleich mit der Vision von Zacharia fällt die Farbe aus dem Rahmen. Dort ist das vierte Pferd gescheckt, da aber eben fahl. Der Name von dem Reiter lautet Tod und das Totenreich, der Hades, ist sein Begleiter. Der Begriffspaar von Tod und Totenreich, da kommt uns vielleicht bekannt vor aus dem ersten Kapitel, für die sehr aufmerksam sind. Dort sind die zwei schon in der Kombination zusammengekommen und dort haben wir gesehen, dass der Jesus die Schlüssel vom Tod und von dem Totenreich in der Hand hat, also die Vollmacht, die Gefangenen aus dem Totenreich auch zu befreien. Der letzte Ritter stellt die grausigen Auswirkungen von seinen drei Vorgängern dar. Dann heißt das, sie erhielten Macht über ein Viertel der Erde, um durch Schwert und Hunger tödliche Krankheiten und wilde Tiere zu töten. Ein Viertel von der Erde. Beschränkt. Sehr viel, aber nicht grenzenlos. Jesus sagt in seiner Ölbergrede im Lukas 21, genau die gleiche Reihenfolge von todbringenden Bedrängnis voraus, um seine Nachfolger zu beruhigen. Und das möchte ich da auch sagen, ich möchte beruhigen. Jesus hat nie über die Endzeit geredet, um den Menschen Angst zu machen, um ihnen Mut und Hoffnung zu geben. Und der Grundton, der soll auch heute durchdrucken. Dort steht nämlich, und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. All diese Dinge müssen kommen, doch das ist noch nicht das Ende. Damit möchte er eigentlich sagen, das ist jemand, der die ganze Sache im Griff hat. Es passiert. Es wird auf dieser Welt nicht nur Schönes passieren, es wird sogar noch zunehmen, je länger, mehr. Aber ihr müsst keine Angst haben. Darum ist. Und warum müssen wir keine Angst haben? Weil es vor dem Doppelpunkt etwas gibt. Oder? Kapitel 1 bis 5. Gerichte sind begrenzt und sie kündigen das Ende an. Sie sind Vorbote. Sie sind wie ein kleines Löffel, oder? Wenn man an einem Essen ist, dann gibt es ein kleines Öffnen, ein kleiner Prophet. Man weiß, es gibt noch ein Dessert. Die Gerichte, die über die Welt gehen, sie sind wie ein kleines Löffel. Ich sage, es kommt im Fall noch etwas. Es kommt eine neue Welt. Es kommt Gerechtigkeit, es kommt Frieden und Freude. Habt ihr auch schon da? So müssen wir das deuten, wenn wir die Tagesschau schauen. Das ist ein kleines Löffel, es kommt noch etwas. Habt ihr auch Freude? Oder seid ihr mega traurig? Aber es wird hart, es ist hart auf dieser Welt. Vor allem, ich meine, wir hier im Westen, wir können das noch relativ locker anschauen im Moment, aber es gibt eine Million Christen, die verfolgt werden. Die tot werden wegen ihrem Glauben. Und für die ist es extrem wichtig, dass das Löffel sehen. Mittel, das sind Mittel vom Gericht. Jetzt kommt der Hintergrund vom Gericht. Es ist wichtig, dass man versteht, was ist denn der Hintergrund von dem Gericht. Beim fünften Siegel wird unser Blick von der Erde in den Himmel gerichtet. Oder? Die ersten vier waren Erde, jetzt Himmel. Also eine neue Szene. He? Sind wir dabei? Der Johannes sieht im Himmel einen Altar. Der Altar ist ein bedeutender Einrichtungsgegenstand im Heiligtum Gottes. Das sehen wir schon im Alten Testament. So wie in der Stiftshütte wie auch im Tempel hat es Altäre gegeben, jeweils zwei. Der Johannes sieht da nur ein Altar. Von dem steigt Weihrauch auf. Jetzt kommt wieder der Weihrauch. Das sind Gebet. Rauch machen, hat der Bernhard letztes Mal gesagt. Der Bernhard Hohl. Rauch machen, man sollte mehr Rauch machen. Kommt immer wieder vor. Da sehen wir auch das Gebet der Menschen, der Christen, dass die durch die ganze Gerichte, dass die absolut immer vorkommen und eine Bedeutung haben. Eine weltweite Dimension, unser Gebet. Doch der Altar hat viel Blutvergüssen gesehen. Die Ermordung der Zeugen von Jesus. Märtyrer. Märtyros, das griechische Wort, heisst Zeuge. Ein Märtyrer ist ein Zeuge von Jesus, der wegen seinem Glauben gestorben ist. Und dann heisst es da, dass der Johannes unter dem Altar, dort wo im Alten Testament das Blut der Opfertier geflossen ist, die Seelen aller, die getötet worden waren, weil sie am Wort Gottes und an ihrem Bekenntnis zu Christus festgehalten hatten. Es kommt ein Bild über von dieser Gemeinschaft von Märtyrern, die wegen ihrem Glauben gestorben worden ist und die haben eine grosse Bedeutung, die haben auch einen wichtigen Platz in diesen ganzen Vorkommnissen. Und dann hören wir die Märtyrer, wie sie Gott anrufen, er möge ihr Blut rächen und sie öffentlich für gerecht erklären. Das ist ihr, das hören sie, das sagen sie, das sprechen sie aus dort unter dem Altar. Und sie drucken das in Form von einem Klagepsalm aus. Ich lese euch den vor im Offenbarung 6, Vers 10. Mit lauter Stimme riefen sie, heiliger und wahrhaftiger Herr, wie lange wird es noch dauern, bis du die Menschen, die dieser Welt angehören, für das Unrecht richtest, das sie uns zugefügt haben? Das ist der Hintergrund vom Gericht. Dass Gott Gerechtigkeit schafft auf dieser Welt. Wie viele Mal haben wir euch schon gesagt, Herr, Gott, warum gibt es keine Gerechtigkeit auf dieser Welt? Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Gott ist ein Gott von der Liebe, aber er ist nicht irgendeine Spielzeugfigur. Wie lange rufen die, wie lange noch, dass Gott Geduld hat mit seinen Feinden? Mit denen, die ihn nicht anerkennen als Herr. Und der Herr antwortet auf die Bitte von diesen Märtyrern und bald eingreift, indem er ihnen etwas gibt und etwas zur Ermutigung sagt. Da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kleine Weile Geduld haben, denn auch unter ihren Brüdern, die wie sie Christus dienten, gibt es noch einige, die zuvor noch für ihren Glauben sterben müssen. Ist nicht schön. Ich würde mir wünschen, dass das nicht in der Bibel steht, aber es steht. Und es ist wahr. Die Märtyrer empfangen alle ein weißes Gewand, ein Symbol für den Sieg, den sie durch ihre Treue errungen haben. Das Wort von der Ermutigung lautet, sie sollen noch ein kleines bisschen Geduld haben. Eine kleine Weile. Für uns ein bisschen störend ist die Begründung, dass Jesus erst wird wiederkommen, um das Blut von seinen Zeugen zu rächen, sobald der allerletzte Märtyrer sein Leben gelassen hat. Das ist nicht schön. Eine andere Begründung für die ausgezögerte Wiederkunft vom Herrn steht im 2. Petrus 3, 9, wo es heißt, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist parallel. Der Wunsch, dass Menschen umkehren. Darum gibt es ja Gericht, um Menschen heimzurufen. Und gleichzeitig durch das Verkündigen vom Evangelium werden die das Evangelium verkünden, auch Bedrängnis erleben. Das läuft parallel. Immer. Auf Gottes Kalender wird jeder einzelne Tag mit dem Blut der Martyrer zählt. Das 5. Siegel erklärt, warum die Gerichte der ersten 4 Siegel begrenzt sind. Das Ende kommt erst, wenn alle Märtyrer vollzählig sind. Übrigens, an der Karfreitag reden wir, Karfreitag ist Kapitel 7 dran, das ist heute die 4 Tage oder 5, ich weiß gar nicht. Und dort geht es das Thema vertiefen, was heisst der Märtyrer, was gibt es für eine Lehre der Offenbarung über den Märtyrer? Und wer ist der erste Märtyrer gewesen? Jesus natürlich. Die ersten 5 Siegel betreffen die Jetztzeit, in der er nach Gottes Vorsehung begrenzte Gerichte über die Erde kommen und die Märtyrer im Himmel warten. Das 6. Siegel führt uns über die Zeit raus. Und jetzt überschrieben mit Eskalation vom Gericht. Also zuerst haben wir die Mittel gehabt, dann den Hintergrund und jetzt die Eskalation. Das Brechen vom 6. Siegel führt zu einem Erdbeben von einem nie von einer Stärke, die es noch nie gegeben hat. Es geht bis zum Himmel, das Erdbeben, es verfinstert zu und es lässt den Mond blutrot werden und er erschüttert die Sterne. So dass sie vom Himmel zur Erde runterfallen, wie Feigen, die man vom Baum schüttelt. Das Beben reißt den Himmel auf in eine aufgeholte Papyrusrolle. Und dann kehrt die Stosswelle wieder zurück auf die Erde, um Bergen und Inseln von ihrem Platz zu schleudern. Das alles ist ein Sinnbild vom Vergehen vom ersten Himmel und der ersten Erde. Offenbarung 21 ist das genauer beschrieben. Mit anderen Worten, das 6. Siegel führt uns plötzlich ans Ende von der Weltgeschichte. Und das Gericht wird wie ein reinigendes Sommergewitter über die Erde hineingehen. Alles, was vom Bösen befleckt ist, all die Ungerechtigkeit, wird weggefegt werden. Es ist das Ende von allem Bösen auf dieser Welt. Und das Anfang von einer neuen Welt. Auf dieser Welt. Nicht im Himmel, auf dieser Welt. Das Ende der Weltgeschichte ist verbunden mit der Wiederkunft von Christus. Von Menschen von allen Gesellschaftsschichten, die nicht nach Gott gefragt haben, vom König bis zum Sklaven, wird das eine traumatische Erfahrung sein. Ich lese vor. Und ihr könnt mitlesen. Da versteckten sich die Könige der Erde. Also das ist in dem Moment, wo das Erdbeben passiert ist. Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher, die Befehlshaber, die Reichen, die Machthaber und auch alle Sklaven und Freien in den Höhlen und zwischen den Felsen der Berge. Und sie riefen den Bergen und den Felsen zu, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen. Und wer wird ihn überleben? Die rhetorische Frage der entsetzten Menschen, die nicht nach Gott gefragt haben, lautet, wer wird den Tag vom Zorn, wenn Jesus wiederkommt, überleben? Die Frage wird in der Vision der Überwinder im Kapitel 17 am nächsten Freitag beantwortet. Das Erscheinen von Gott ist furchteinflößend für die, die ihn nicht angenommen haben, aber Freude und Balsam für Menschen, die ihm vertrauen. Immer wieder stellen die Menschen die Frage, warum die Welt ein Ort ist, an dem das Böse, Gewalt und Elend so viel Raum hat. Kennt ihr die Frage? Wo ist denn Gott? Fragen wir einmal. Dass es auf dieser Welt so viel Elend gibt. Die Antwort steht in der Offenbarung. Der Gott steht dahinter. Die Die Antwort lautet, seit Ostern ist die Rechtsfrage geklärt, die Machtfrage auf dieser Welt ist erst bei der Wiederkunft von Christus wird geklärt. In der Zwischenzeit wird das Böse zwar begrenzt, aber es wird kassieren. Erschrecken nicht. Nein, wir müssen nicht erschrecken. Wir müssen uns auch nicht verunsichern lassen. Es steht ja so. Und es hat etwas mit der Gerechtigkeit zu tun. Wie können wir uns überhaupt Gerechtigkeit von Gott vorstellen, wenn wir nicht Sand von dieser Welt mit einbeziehen? Unmöglich. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Er ist nicht ein Spielzeuggott. Er ist ein gerechter Gott. Er will Gerechtigkeit schaffen. Und es wird gegen das Ende hin gar noch zunehmen. Ich weiß nicht, wie weit wir vom Ende weg sind, bis Jesus wieder kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Jesus weiß es nicht einmal, nur der Vater weiß es. Aber ich weiß, dass Elend und das Böse noch zunehmen wird. Das fordert uns raus. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, herrschte etwa eine halbe Stunde lang Stille im Himmel. Das ist doch ein bemerkenswertes Phänomen, wenn man bedenkt, was für eine rege Tätigkeit in dem Thronsaal stattgefunden hat, wenn man Kapitel 4 und 5 liest. Die Stille ist die Reaktion der Geschöpfe, wenn der Herr unmittelbar im Begriff steht, zum Gericht zu erscheinen. Es ist bereits in Sacharja 2, Vers 7 beschrieben, wo es heißt: Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Und in dieser Stille sieht Johannes, wie ein Engel an den Altar tretet, um Weihrauch mit dem Gebet der Heiligen, von den Menschen, die ihm nachfolgen, zu opfern. Wieder das Bild. Und in dem siebten Siegel, das sind die nächsten sieben Gerichte, die sogenannten Personengerichte, beinhaltet. Sie kommen aus dem raus. Was machen wir da damit? Angst haben? In Depression verfallen? Nein. Im Lukas 21, Vers 28 steht, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Hebt den Blick und genießt Weitsicht über dem Nebel. Was siehst du, wenn du über den Nebel schaust? Das Lamm sitzt schon jetzt auf dem Thron und hat Gottes Plan für die Weltgeschichte fest in der Hand. Jesus ist Alpha und Omega, der König von allen Königen. Amen. Vater im Himmel, ich staune darüber, über deine Geduld, die du hast. Ich staune darüber, dass du so den Wunsch hast, dass der Herzenswunsch hast, dass alle Menschen zu dir umkehren, dass sie die Gnade ergreifen tun, die Erlösung von dir empfangen tun. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir auch, wenn wir wissen, dass es auch schwer wird werden auf dieser Welt, jetzt schon für viele schwer ist, dass du der bist, wo den Tag da gibt. Dass du auch der bist, wo Grenzen durchgibt. Und dass du der bist, wo Gerechtigkeit schafft auf dieser Welt. Absolute Gerechtigkeit. Wir werden staunen. Wir werden vor deiner Herrlichkeit und vor deiner Gerechtigkeit niederfallen und werden dich anbeten, weil wir staunen, wie du Gerechtigkeit schaffst. Wir vertrauen dir. Wir schauen auf dich. Wir lassen dich nicht los und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns durchtreibst durch all das, was auf dieser Welt passieren tut. Dir werden wir dir geben mit unserem Leben. Amen.